Der berühmte Bamberger Reiter, jene unsäglich schlimme skulpturale Schönheit im Bamberger Dom, ist das in Stein gehauene Bild falschen Denkens von der Hierarchie der Schöpfung. Statt alle Ausdrucksformen der Natur in einem schwebend gleichwertig geordneten Zusammenhang zu zeigen, also die Pflanzen, die Wesen des einfachen Bodenlebens, die Säugetiere und Menschen und den Geist, der die Welt im Innersten zusammenhält, wird hier das Ideologem der Hierarchie propagiert. Das Kunstschöne an dieser Skulptur des Bamberger Reiters ist so verführerisch, weil es so scheinbar unwidersprechlich unsere alteingewachsenen Überlegenheitswünsche in eine sinnfällige Bildordnung bringt. Ein herrlicher Mensch sitzt auf einem gezügelten Tier, auf einem Pferd, das mit seiner überlegenen Tragkraft und Schnelligkeit dem Menschen eine Vergrößerung seiner bescheidenen Potenz schenkt. Der Mensch hat das Tier gezähmt, er hat es in seinen Dienst gestellt. Warum aber ist es nicht umgekehrt? Die einfache Antwort, dass das Tier dafür zu dumm sei, wäre eine sehr vorläufige Antwort. Sie stimmt zwar, aber sie lässt etwas aus, nämlich die seltsame Selbstverständlichkeit, dass Tiere nicht über andere herrschen wollen, dass sie die Neigung haben, autonom, authentisch und einfach bei sich zu bleiben. Die sogenannte Hackordnung, die wir kennen, funktioniert zwar als Platzanweiserin, aber sie ist eine Geltungshierarchie, keine Ausbeutungshierarchie. Kein Tier reitet ein anderes. Im Umgang mit den Tieren haben Menschen ein extremistisches Unterwerfungsverhältnis etabliert. Ganze Tierarten sind der Entscheidungsgewalt des Menschen ausgeliefert, ob sie überleben dürfen oder aussterben müssen. Die Ausgestorbenen im transitiven oder intransitiven Sinne des Wortes werden bestenfalls dokumentiert, zum Fall des Museums gemacht, wo sie ausgestopft oder noch lebend hinter Stäben auf- und abwandernd gegen Eintrittsgeld vorgezeigt werden, zur gefälligen Erinnerung an etwas, das wir erschlagen haben, direkt oder indirekt. In den Zoos, den Museen für lebende Tiere, die gelegentlich noch gebären und dadurch eine Pressemeldung wert sind, erscheinen uns die Eingekerkerten verfremdet. Sie sind als Schaustücke, Kunstwerke der naturrettenden Tätigkeit des Menschen. Sie sind die schlechthin anderen, deren Bestaunung es uns erlaubt, die ursprüngliche Nähe zu unseren armen Verwandten zu verdrängen. Der Mensch als sogenannte Krone der Schöpfung ist Kerkermeister der Schöpfung, ihr Scharfrichter, ihr KZ-Scherge. Er ist auch Schreibtischtäter. Seine Strategien der Unterwerfung im Namen des Bibelwortes »Macht euch die Erde untertan« sind Strategien des Todes. Ob im Stile der verbrannten Erde in Brasilien oder nach dem faustischen Ideal der Landgewinnung, alles läuft aufs Gleiche hinaus. Die Geringschätzung des niederen Lebens am Fuße des Bamberger Reiters gewinnt Tatsachengestalt etwa bei der Eindeichung von Wattenmeerarealen. Eine erweiterte Deichlinie zum Schutz gegen das gefährliche Meer führt nicht zu mehr Leben, sondern zu mehr Tod. Tod allerdings von Kreaturen, die lebensunwertes Leben repräsentieren. Aber auch der Wattwurm, der für sein Leben das Wasser braucht, wie wir die Luft zum Atmen, hat seine existenzielle Weisheit. An ihr aber muss er ersticken, wenn vom Schreibtisch aus die Trockenlegung seiner Lebensauen verfügt wird. Der Wattwurm erhebt darüber kein Geschrei, denn das wäre nicht seine Art. Vielleicht aber sind die Gesänge der Wale nicht nur deren eigenes Requiem, sondern auch eines für ihn. Vor 100 Jahren hat der Schriftsteller Émile Zola gesagt: »Die Sache der Tiere stehet höher für mich als die Sorge, mich lächerlich zu machen. Sie ist unlösbar verknüpft mit der Sache der Menschen, und zwar in einem Maße, dass jede Verbesserung in unserer Beziehung zur Tierwelt unfehlbar einen Fortschritt auf dem Wege zum menschlichen Glück bedeuten muss. Dass die Sache der Tiere so unlösbar mit der Sache der Menschen verknüpft sein soll, kann nur daran liegen, dass die Sache der Tiere in ihrer Abhängigkeit vom Menschen der Spiegel der Sache der Menschen ist. Elias Canetti hat gesagt, Tiere würden sich sehr viel lieber von Tieren als von Menschen fressen lassen. Ich finde das verständlich. Jene altmodische Art Menschen, die als Kopfjäger einst andere Menschen fraßen, wäre ihnen gewiss näher gewesen. Denn jene so abscheulich gefundenen Menschenfresser haben zwischen Mensch und Tier nicht im Sinne des Bamberger Reiters unterschieden. Sie ehrten Mensch und Tier gleichermaßen und sie aßen, was sie aßen, voll kultischer Hochachtung. Was wir untereinander und gegenüber den Tieren demonstrieren, ist der Tendenz nach nicht eine Hackordnung, sondern eine Schlachteordnung. Die schlechte Natur des Menschen, die sich gegen alle Kreatur richtet, drückt sich in der Trockenlegung des Watts genauso aus wie in der Hühnerhaltung, in der Waffenentwicklung wie im Straßenverkehr, in der Fastfood-Kultur wie im Gänseleberkult, in der Segnung der Waffen wie im Verbot der Schwangerschaftsverhütung, im Engagement zum Schutz des ungeborenen Lebens wie in der modernen Hexenverfolgung, im Kunstschönen des Bamberger Reiters wie in der Mediendramaturgie der päpstlichen Interkontinentalreisen, in der Unentbehrlichkeit der Mutter Teresa Naturen wie im kugelsicheren Schauauto des Heiligen Vaters. In der Bildersprache der alten Gesinnung heißt es, dass der Mensch des Menschen Wolf sei, also das hetzende, reißende Raubtier, das sich selber jagt. Richtig heißen müsste es, der Mensch ist des Menschen Mensch. Und der Mensch ist nicht nur des Menschen Mensch, sondern auch des Tieres. Wenn wir an die Gesänge von Klageweibern denken, an die Gesänge der Wale oder an das Wintergeheul von Wölfen, all diesen Klängen ist etwas gemeinsam, ein archaischer Ton des Leids. Ihn zu erkennen, bedarf es nur des vorurteilslosen Hinhörens. In seinem Buch »Vom Nachteil geboren zu sein« notiert Cioran eine Fernsehsendung über die Wölfe mit Beispielen von Geheul. Welche Sprache? Es gibt keine herzzerreißendere. Nie werde ich sie vergessen, und in Zukunft wird es mir in Augenblicken allzu großer Einsamkeit genügen, dass ich mich ihrer deutlich erinnere, um zu fühlen, dass ich einer Gemeinschaft angehöre. Soweit Cioran. Einer Gemeinschaft, der Gemeinschaft der Fühlenden, Leidenden, Klagenden, die nicht unbedingt zwischen Mensch und Tier unterscheidet. Die Angst des Menschen vor dem Wolf als Metapher für ihn selbst. Sie weist hin auf eine Projektion. Sie ist eine. Denn als noch die Menschen den Wölfen gelegentlich zum Opfer fielen, mussten sie erkennen, dass die Wölfe in intelligenter Rudelgemeinschaft jagten, genau wie sie selber. Sie verstanden ihn unbewusst als das Jagdtier, das sie selber sind. Zu Recht, nur unter Verkennung des Umstandes, dass der Wolf stets aus Notwendigkeit handelt, der Mensch aber, zumindest seit Jahrhunderten, aus bösartiger Lust am Jagen und Siegen. Das Heulen eines Menschen aus tiefstem Schmerz klingt angeblich deshalb so durch Mark und Bein, weil es nicht mehr menschlich sei. Richtig, denn es klingt kreatürlich unmittelbar, biblisch gesprochen, aus tiefster Not schrei ich zu dir, und gewinnt so dieselbe Wahrheit, keine höhere, dieselbe, wie wenn der Hund den Mond ansingt, der Wolf mit seinem Heulen die winterliche Einöde belebt, der Wal die Schallwellen seines Gesangs im Meer verbreitet. Ach, sagten die Wale, lasst uns singen, das Meer ist so groß und leer. Und von alters her waren es die Seeleute in der Einsamkeit, der Größe und Leere der Meere und daher in der Ruhe und Entrücktheit, die das Hinhören und Deuten erlaubt. Es waren die Seeleute, die die seltsamen, magisch anmutenden Tonfolgen der Wale wie Musik aus den Sphären der Luft oder des Wassers erfuhren und davon berichteten. Es ist tatsächlich Gesang. Denn es sind Tonsequenzen von beträchtlicher Dauer, keine einzelnen Schreie, es sind Sequenzen, die das singende Individuum Wahl so auch wiederholt als seinen persönlichen Ausdruck. Aber es ist eine Art Dauergesang, ohne erkennbaren Anfang, ohne Ende. So wie wenn uns das Herz übergeht von Glück oder Trauer und wir unbewusst aus uns heraussingen. Mit höchster Kunst hat solch einen unbewussten Gesang einst Clemens von Brentano geschrieben, das Liebeslied einer Spinnerin, der Spinnerin-Lied aus romantischem Geist der Universalität des Mitschwingens. Diese Art sympathetischen Mitschwingens macht nicht bei Lebewesen Halt. Auch die Seen haben einen Gesang. Nur sind unsere Ohren nicht fein genug, ihn zu hören. Erst wenn uns hochempfindliche Messinstrumente das Gehör schärfen, indem durch Synthesizer der bewegte See mit seinen Schwingungen in Frequenzen unseres Hörbereichs übertragen werden, hören wir seinen Gesang. Es sind die Schwingungen, die aus den Schwankungen des Wassers in der Schüssel eines Sees entstehen, aus Windbewegung, Mondanziehung und Erdrotation. Solche Schwingungen sind nicht ohne Vermittlung hörbar, aber in der Natur sind sie erfahrbar. Wenn wir im Leben der großstädtischen Zivilisation nicht gestorben sind, so schwingen wir noch heute mit, sobald wir in einigermaßen naturbelassene Natur eintreten. Das ist die Religio, die ich glauben kann, jene Rückbindung an einen größeren Zusammenhang. Doch können wir tot sein, während wir leben? Die Scheinlebenden sind toter als die Scheintoten, denn in diesen wacht noch die Schwingung und weckt das Scheintote in ihnen wieder auf. Aber in den Scheinlebenden ist das Leben der Schwingungen tot und das ist der wirkliche Tod mitten im Leben. Wenn schon die Seen schwingen, schwingen noch mehr die Meere. Darum können sie tiefenpsychologisch das Bild der Sehnsucht, der Liebe sein, denn in Mensch und Tier wiegt sich als Wahlverwandter das schwingende Herz, das Organ der Sehnsucht. Darum hat der Kitsch des Schlagers, der Meer, Herz und Möwe zusammenbringt, durchaus mehr Wahrheit, als unsere Ästhetikansprüche ihm zugestehen wollen. Denn die Möwe mit ihrem Schrei ist und bleibt der wahre Herzenspendler über dem Saum aus des Meeres und der Liebe Wellen. Vom Gesang der Wale zu reden, heißt zweierlei. Wir verstehen die Sprache der Wale nicht, aber wir haben doch verstanden, dass sie eine Sprache haben, und zwar eine gesteigerte, in Tönen, die uns an unsere eigene gesteigerte Verfassung erinnert, die wir haben, wenn wir singen. Das heißt auch, wir haben ein wenig von der Fremdheit aufgegeben, die uns im Angesicht der Tiere von ihnen trennt. Und das ist gut so, denn das Gefühl von Fremdheit gegenüber den Tieren ist nur der Ausdruck der Entfremdung von uns selbst. Tiere, wenn sie nicht durch unsere Einwirkung gestörte Wesen geworden sind, haben Authentizität, haben eine Identität mit sich selbst, die uns unbewusst an deren Verlust erinnert. Der Ausdruck der Nähe der Tiere zu sich selbst gemahnt uns an den Verlust, den wir an Nähe zu uns selbst meist erlitten haben. Das befremdet uns an den Tieren. Vielleicht ist es sogar Eifersucht, die uns ergreift, wenn wir dessen inne werden, und aus der Eifersucht entspringt Rivalität, und so werden wir auch ohne Not Rivalen der Tiere versuchen, sie zu bekämpfen als Schlechter, als Verächter, als Ignoranten. Von Mensch und Tier zu reden ist deshalb so schwierig, weil wir entweder dem pragmatischen Nutztierverhältnis verfallen sind oder weil wir in ihnen das verlorene Paradies suchen. Beides lässt uns irren. Der einfachsten Lösung, nämlich die Tiere als Mitmenschen anzuerkennen, stehen wir mit Abwehr gegenüber, und tiefenpsychologisch ist es dieselbe Abwehrhaltung, die wir uns selbst und unseren Nächsten gegenüber einnehmen, wenn wir Schuld, Verantwortung, Liebeserwartung auf uns nehmen sollen. Emile Zola hat gesagt, die Sache der Tiere ist unlösbar verknüpft mit der Sache der Menschen, und zwar in einem Maße, dass jede Verbesserung in unserer Beziehung zur Tierwelt unfehlbar einen Fortschritt auf dem Wege zum menschlichen Glück bedeuten muss. Ich vermute, dass Zola am Grad der Mitmenschlichkeit gegenüber den Tieren einen Maßstab für die Menschlichkeit der Menschen in ihrem Gemeinwesen suchte. Der Gesang der Wale ist im doppelten Sinne ein Bild für schwere Verständlichkeit. Auch das Sprechen der Dichter, das früher Gesang hieß und noch immer ist, ist schwer verständlich und die gesellschaftliche Fremdheit der Sprecher, der Sänger, der Dichter nicht minder. Sie haben eine durchaus andere Wahrnehmungs-, Verhaltens- und Äußerungsweise als etwa die menschliche Spezies der Börsenmakler, deren millionenteures Geschrei neuerdings regelmäßig im Fernsehen übertragen wird. Dessen Vokabular ist zweifellos ein sehr wirksamer Sprachschatz, aber doch wohl von einem Umfang, dessen sich jeder Rohrspatz schämen würde. Immerhin, auf der Wildbahn der Finanzraubtiere erfüllt er wirksamer die Bedingungen, unter denen man dort überlebt, als der elaborierte Sprachcode des Dichters. Dessen Inbegriff ist Orpheus, der seine Gedichte zur Lyra im Sprechgesang vortrug. Die Tiere verstanden ihn besser als die Menschen und versammelten sich an seinen Knien. Man könnte sagen, er ist ein Bruder der Wale, denen zuzuhören wir eben begonnen haben. Lässt das nicht hoffen, dass auch den Dichtern frische Ohren zuwachsen? Indes, beide gehören zu den aussterbenden Arten, das heißt zu den in Vernichtung begriffenen. Sie erliegen wirtschaftlichen Vorgängen, die Wale durch Verwertung, die Dichter durch Nichtverwertung. Im einen Fall werden sie gejagt, im anderen Fall übersehen. Beide sind auf ihre Weise archaische Ungetüme des Gesangs, der anderen Daseinsform. Die Gesänge der Buckelwale sind 1000 Kilometer weit zu hören für den, der ihnen das Ohr leiht, der unter Wasser geht, der sich ihnen anbequemt. Dichter sind um den ganzen Erdball zu hören für jene, die die babylonische Sprachverwirrung nicht auf sich beruhen lassen, sondern den Ton der einen Sprache des Gesangs heraushören aus der individuellen Sprachgebung. In der Offenbarung des Johannes gibt es einen Passus, der mich glauben lässt, dass der Mensch, wenn nicht von Gott, so doch von den Tieren abgefallen ist. Es ist darin die Rede von der Majestät Gottes auf ihrem Stuhl, und es heißt dann: Und vor dem Stuhl war ein gläsernes Meer gleich dem Kristall, und mitten am Stuhl und um den Stuhl 4 Tiere, voll Augen vorn und hinten. Und das erste Tier war gleich einem Löwen, und das andere Tier war gleich einem Kalbe, und das dritte hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und das vierte Tier war gleich einem fliegenden Adler. Und da die Tiere gaben Preis und Ehre und Dank dem, der da auf dem Stuhl saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Stuhl saß, und beteten an den, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und warfen ihre Kronen vor den Stuhl und sprachen: Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Was mir als Leser der Bibel, anders vielleicht als dem gelehrten Exegeten, an dieser Stelle der Offenbarung auffällt, ist die Umkehrung der Hierarchiedarstellung des Bamberger Reiters. Die 4 Tiere sitzen dem Herrn deutlich näher als die 24 Ältesten, und sie geben den Ton an. Das heißt, zuerst sind sie es, die Lobpreisung aussprechen, und nach ihrem Vorgang folgen die Ältesten, also die Menschen. Ferner fällt mir auf, dass das dritte der genannten Tiere ein Antlitz hatte wie ein Mensch. Obwohl man sagen kann, dass alle Säugetiere, besonders wenn sie ganz jung oder ganz alt aussehen, Gesichter haben, die dem Menschen ähneln, und das sogenannte Kindchenschema ist bei Mensch und Tier universell, vermute ich, dass es sich um den tierweisen Verwandten des Menschen, um den Affen handelt, der dem Thron des Herrn näher steht als der Funktionsträger der Menschentiere. So sprach ich also zu den Affen. Ach, sagte ich, ihr Affen habt 4 Hände, Ich aber habe nur zwei. Um euch das Wasser zu reichen, braucht es zwei Menschen. Nach Elias Canetti sind Tiere und Menschen gleichermaßen vorsintflutlich. Das heißt, sie sitzen in einem Boot, wenn es ums Überleben angesichts einer neuen und radikaleren Sintflut geht, die der Mensch zu erzeugen in der Lage ist. Die alte Sintflut war Sturm und Wasser, und am Ende gebar sie einen Berg, auf dem die alte Arche Noah schließlich landen konnte, um Mensch und Tier neuen Boden unter die Füße zu geben. Die letzte Sintflut wäre absolut final, nicht aus Wasser und Sturm und mit Land in Sicht, sondern sie wäre Sprengung und Spaltung und Spaltprodukt, wäre Gas und Strahlung und Erdbeben und durchdränge alles. Sie hätte kein tragendes Element mehr. Eine Arche Noah für den Weltraum trüge ins Nichts. Wir, die Tiere und Menschen und alle Kreatur, brauchen daher eine neue Arche, eine Arche Nova, die nichts mehr mit Zimmerleuten, Schiff, Bauern und Holz zu tun hat. Wir brauchen die vorsintflutliche Arche Nova des Bewusstseins und der Barmherzigkeit, um die letzte Sintflut gar nicht erst aufkommen zu lassen. Diese Arche wäre feinstofflich und aus unserem Geist. Genauer gesagt, wir müssen die Arche Nova des Bewusstseins in uns errichten, als unseren Herzbeutel sozusagen, worin wir alle Kreatur gleich liebend versammeln und tragen, um die Welt so einzurichten, dass der Sintflutgedanke von uns Abschied nehmen kann.